Mojo Fishing Radio. Deine Zeit am Wasser als Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Mojo Fishing Angel Podcasts und heute geht es um den Saisonauftakt beim Zander. Kleiner Disclaimer vorweg, tatsächlich kommt diese Folge mit einem Monat Verspätung, denn zum eigentlichen Zander-Saisonauftakt hier in Hamburg am 1.6. hatte ich eine hartnäckige Halsentzündung, die mich davon abgehalten hat, diese Episode einzusprechen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, richtig in die Saison zu starten, auch wenn es ein Tick zu spät ist. Zunächst einmal die grundsätzliche Frage, warum haben wir hier bei uns in Hamburg, anders als in vielen anderen Bundesländern, eigentlich so einen späten Start der Zandersaison? 1.6. In vielen anderen Bundesländern geht es schon am 1.5. los, sogar teilweise noch früher. Und das hat tatsächlich sehr wichtige und sehr richtige Gründe. Es geht dabei um die Sicherung der Zanderbestände. Warum? Ganz klar, das Laichgeschäft des Zanders ist zum 1.6. mit großer Wahrscheinlichkeit abgeschlossen. Davor noch nicht. Und das hängt damit zusammen, dass Zander das Laichgeschäft beginnen, wenn die Wassertemperatur so bei um und bei 12 Grad Celsius ist. Und da wir durch den Klimawandel, egal ob menschengemacht oder nicht, eine Verschiebung der Jahreszeiten beobachten können, so gefühlt einen Monat alles später. Der Schnee kommt einen Monat später, es wird einen Monat später wärmer, es wird einen Monat später richtig kalt, haben wir auch tatsächlich bei den Wassertemperaturen eine Verschiebung zu beobachten. Das Wasser wird ungefähr einen Monat erst wärmer als noch vor einigen Jahrzehnten. Das heißt, diese 12 Grad, diese magische Grenze, wenn die Zander anfangen abzuleichen, kommt einen Monat später. Und deswegen ist es gut und richtig, seinem inneren Druck, die Rute ins Wasser zu schmeißen, nein, die Rute nicht, sondern den Köder ins Wasser zu schmeißen, etwas Widerstand entgegenzusetzen, ihm nicht nachzugehen und einmal darüber nachzudenken, wann kann ich eigentlich mit dem Zanderangeln verantwortlich nachhaltig beginnen? Und da kommt eine wichtige Eigenschaft des Zanders, vor allem des Zandermännchens, zum Tragen, die diese Überlegung so wichtig macht. Und das ist die Brutpflege. Beim Zander ist es so, dass das Zandermännchen eine Laichkuhle aushebt, dort dann der Laich gemeinsam mit dem Weibchen abgelegt wird, befruchtet wird, das Weibchen düst ab, geht oder schwimmt ihrer Wege und das Männchen bewacht die Brut, stellt sich da drauf. Und in dieser Zeit ist der Zander, also das Zandermännchen, der Zanderbock, sehr aggressiv, sehr empfindlich gegenüber Störungen. Das heißt, diese berühmten, tollen, schwarzen Zanderfänge zu Beginn der Saison sind in der Regel Laichzander, Zanderböcke, die von ihren Laichkohlen geholt wurden, weil die alles attackieren, was ihnen zu nahe kommt, weil sie in allem keinen persönlichen Feind, sondern einen Fressfeind des Laichs vermuten. Und natürlich auch in sowas wie einem Gummifisch. Das kann ja ein kleiner Weißfisch sein, der da vorbeikommt und sagt, ich klau mir mal so 20 Eier von ihm. Da reitet der Zander Attacke. Dummerweise, gerade wenn er sehr aggressiv reagiert, kann es dabei passieren, dass er die Laichkuhle zerstört, dass er sein eigenes Gelege zerstört. Also er praktisch so einen Jumpstart hinlegt, direkt losballert. Ihr zieht einen Gummiköder über die Laichkuhle, er ballert direkt drauf und das Gelege ist zerstört. Und damit habt ihr 100.000 kleine Zander zerstört oder mehr. Und das ist etwas, worauf es immer zu achten gilt, wenn wir mit der Zandersaison starten. Sind die Zander, vor allem die Männchen, mit ihrer Brutpflege durch oder stehen sie noch auf den Laichkuhlen? Wenn sie noch auf den Laichkuhlen stehen, dann lasst sie bitte in Ruhe. Ihr zerstört wirklich viel, wenn ihr dort den Zander aktiv befischt. Und das versuchte man im Hamburger Jagdgesetz so nachzuempfinden, dass man sagte, wir starten am 1.6., da sind wir nach menschlichem Ermessen auf der sicheren Seite. Es kann immer noch sein, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass dort durch den aggressiven Angang von Zandern das Laichgeschäft gestört wird und eben ganze Zandergenerationen oder zumindest Nester zerstört werden und ausfallen. Jetzt möchte ich allerdings natürlich nicht die Lanze über die anderen Bundesländer brechen, sagt man das so? Ich glaube schon. Wir müssen auch immer im Hinterkopf behalten, wir haben hier in Hamburg natürlich ein bisschen spezielle Situation. Wir haben die Elbe, die typischerweise eben über Buhnen befischt wird, also an Buhnen befischt wird. Und diese Buhnenkessel sind wiederum die typischen Laichspots für Zander. Und wir haben den Hafen. Der Hafen hat auch viele flache und viele tiefe, aber eben auch viele flache Stellen, an denen auch gerne geangelt wird, vor allem auch sehr komprimiert geangelt wird. Es ist ja so, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesagt, in Hamburg ist es nicht so, dass man sich überall hinstellen kann. Es wird immer weniger im Hafen, wo man angeln kann, wo man vernünftig hinkommt oder wo man überhaupt hingehen darf. Und dadurch hat man einen sehr komprimierten Angeldruck auf bestimmten Spots. Und genau an diesen Spots ist es nicht unwahrscheinlich, dass dort die Laichecken der Zander sind oder zumindest, dass dort auch Laichregionen der Zander sind. Und dort stehen dann die Zanderböcke auf ihrem Gelege, also auf ihrem Nest und verteidigen es, wie auch in den Buhnenkesseln. Und deswegen ist es richtig, in der speziellen Struktur von Hamburg relativ spät mit der Angelei erst auf den Zander zu beginnen. In anderen Bundesländern ist das anders. In anderen Bundesländern, wo es keine großen Fließgewässer gibt, wo die Zander also eher in den Seen sind, wird auch anders auf den Zander gefischt. Aber dennoch, ein kleiner Appell jetzt an jeden Angler, der dies hört. Seid verantwortungsbewusst und seid nachhaltig. Denkt daran, dass ihr, wenn ihr früh startet auf den Zander, durchaus mehr kaputt machen könnt, als es nützt. Wartet lieber, geduldet euch, sorgt dafür, dass der Zander sich reproduzieren kann, sein Laichgeschäft abschließen kann und dann legt ihr los. Aber nicht nur darum soll es gehen, sondern es soll auch darum gehen, dass ich euch gerne so ein paar Tipps geben möchte, wie der Saisonauftakt gelingen kann. Ich möchte euch nicht erzählen, wie man in Hamburg auf Zander angelt. Dazu gibt es schon eine Podcast-Folge. Schaut einfach mal bei Mojo Fishing hier in eurem Streaming-Anbieter, über den ihr auch diese Folge hört. Vor ein paar Monaten habe ich eine Folge gemacht über das Zanderangeln in Hamburg. Spots identifizieren, wo sie stehen, wie man es macht und so weiter. Das hört ihr euch einfach nochmal an. Das will ich nicht wiederholen, sondern ich möchte euch ein bisschen auf die Vorbereitung vorbereiten. Also ich möchte euch gerne ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr den Zander-Saisonauftakt vorbereiten könnt. Und das Erste ist dabei natürlich ganz klar der Tackle-Check. Also Rute und Rolle. Holt euch eure Zanderroute vom letzten Jahr raus. Vermutlich liegt die noch genauso da, wie ihr sie abgelegt habt zum Saisonende, in Hamburg Ende Januar. Und checkt einmal, wie das alles aussieht. Macht sie sauber, wischt sie ab, pflegt sie. Schaut, dass ihr diesen Schleimsiff vom Griff abbekommt. Schaut euch aber vor allem auch die ganzen Rutenringe an. Ganz besonders der Spitzenring ist extrem empfindlich. Das sind ja teilweise Carbonringe. Wenn ihr da mal unachtsam, zum Beispiel auf der Buhne oder am Hafenrand, die Rute einfach schlecht abgelegt habt und die Spitze auf den Boden geknallt habt, klingt mehr als es ist, also unsanft abgelegt habt, kann es passieren, dass dieser Ring einen Riss bekommen hat. Und wenn der Ring einen Riss bekommen hat, habt ihr eine scharfe Kante in diesem Ring, der früher oder später dafür sorgt, dass euch die Schnur reißt, weil diese scharfe Kante einfach an der Schnur arbeitet. Das heißt, habt ihr da einen Riss oder eine Absplitterung in dem Spitzenring, ab zum Angelladen und bittet darum, dass man den austauschen möchte. Das muss gemacht werden, denn sonst könnt ihr nicht mehr sicher angeln. Also, der Spitzenring ist extrem wichtig, aber alle anderen Ringe natürlich auch. Es muss alles vernünftig aussehen und heile sein. Auch die Rute guckt euch bitte an. Habt ihr da möglicherweise irgendwo so einen Crack drin? Irgendwas, wo ihr sagt, das sieht jetzt aber merkwürdig aus. Da war der Drill vielleicht doch ein bisschen zu scharf im letzten Jahr, als der dicke Zander da dran hing. Dann zieht ihr euch ein bisschen Schnur durch, holt euch ein bisschen Hilfe. Also sprich jemanden, der mal kurz das Schnurende hält. Und dann simuliert ihr mal einen ordentlichen Drill damit. Der eine hält die Schnur fest und ihr geht mal so richtig in den Anhieb. Schaut mal, wie sich die Rute verhält. Schlimmstenfalls knackt sie euch durch. Gut, dass euch das im Angelkeller passiert ist und nicht, wenn ihr einen Fisch drillt. Blöd ist es natürlich trotzdem, ihr braucht eine neue Route oder zumindest ein neues Routenteil. Aber das müsst ihr bitte prüfen. Ihr müsst prüfen, ist die Route grundsätzlich in Ordnung? Kann die am Wasser sicher eingesetzt werden und auch fischgerecht eingesetzt werden? Das Weitere, was ihr euch anschauen müsst, ist natürlich die Rolle. Wie läuft die Rolle? Ist die Rolle mal richtig nass geworden? Und zwar von diesem brackigen Hafenwasser nass geworden. Was weiß ich, vielleicht habt ihr ja mal die Route mit der Rolle ins Wasser geschmissen. Kann ja passieren. Na, eher nicht. Aber wenn es passiert wäre, ne, dann habt ihr natürlich im Brackwasser auch Salzanteile. Also guckt euch die Rolle an. Wie sieht sie aus? Laufen die beweglichen Teile noch schön smooth und locker und sauber? Nehmt auch gerne mal die Spule ab. Also vorne den Bremsknauf abschrauben, Spule runternehmen. Schaut es euch von innen an. Gerade die beweglichen Teile einmal schmieren. Mit ein bisschen vernünftigem Maschinenfett. Also ihr gebt so kleine Tuben, könnt ihr im Baumarkt kaufen. Mit so etwas. Oder ihr nehmt... Müsst ihr ein bisschen vorsichtiger dosieren, weil es halt so flüssig ist. Ihr nehmt so Nähmaschinenöl, also nur ein Tröpfchen drauf, damit es einfach wieder sauber läuft und es konserviert und schützt natürlich auch die Rolle ein wenig. Aber Achtung, bitte nicht auf die Bremsflächen. Es bringt euch gar nichts, wenn ihr die Bremsen schmiert. Also das läuft dann wie geschmiert im wahrsten Sinne des Wortes, dann könnt ihr gar nicht mehr drillen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, ihr werdet das sehen, wenn ihr das Ding auseinander nimmt, wo die Bremsflächen sind. Das sind so Auflageflächen, teilweise mit Gummi, wo einfach praktisch physisch, mechanisch die Spule durch den Hebel vorne, diesen Drehknauf drauf gedrückt wird. Das nicht schmieren, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ansonsten alles, was sich bewegt, auch das Schnürführröllchen am Rollenbügel, das könnt ihr alles ein bisschen mit Öl gängig machen und ein bisschen schmieren. Also pflegen. Bestenfalls habt ihr das schon am Ende der Saison gemacht. Realistischerweise aber nicht. Mache ich auch nicht immer. Und wir haben eben schon mal kurz über die Schnur gesprochen. Auch die Schnur, die auf der Spule ist, solltet ihr kontrollieren. Am besten ist es tatsächlich, wenn ihr die Spule neu bespult. Es kommt ja ein bisschen darauf an, wie viel Hauptschnur habt ihr drauf gehabt, 150, 200 Meter. Typischerweise werdet ihr die nicht komplett abgerollt haben, wenn ihr im Drill seid. Lasst die Hälfte vielleicht runtergegangen sein. Da ist halt eben auch Reserve mit dabei. Aber diese Hälfte der Schnur war dem UV-Licht ausgesetzt, also dem Sonnenlicht ausgesetzt, ist dadurch potenziell ein bisschen spröde geworden, ist dem Wasser ausgesetzt worden, ist wahrscheinlich brackigem, also leicht salzhaltigem Wasser ausgesetzt worden. Das heißt, die Schnur ist qualitativ nicht mehr auf der Höhe. Und wenn sie dann auch noch ein halbes Jahr rumgelegen hat, ist sie wahrscheinlich qualitativ eher fragwürdig. Natürlich könnt ihr hergehen und sagen, wir nehmen jetzt die ersten 50 Meter runter. Das ist sogar gar nicht mal verkehrt. Das könnt ihr aber nicht immer machen. Es geht nicht darum, wie viel Reserve ihr noch auf der Rolle habt, also auf der Spule habt, sondern es geht darum, wie gut die Schnur auf der Spule liegt. Denn wenn ihr zu wenig Schnur auf der Spule habt, dann ist der Überhang zwischen dem Schnur, also dem Spulenrand und der Schnur zu groß und dann könnt ihr nicht mehr gut werfen. Das heißt, dann lieber sagen, für mich gehört zum Saisonauftakt dazu, alte Schnur runter, komplett runter, wegwerfen, bitte zerschneiden, bevor ihr sie wegwerft. Das ist eine Todesfalle für alle Tiere, die auf so einer Müllkippe rumwuseln. Es sei denn, ihr wisst genau, dass das Ding in die Verbrennung geht. Also zerschneiden, Mülltonne und dann im Angelgeschäft neu bespulen lassen. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann schmeißt zumindest die ersten 20, 30 Meter runter, weil die klassischerweise am meisten strapaziert ist. Die sind auch am ehesten zum Beispiel mal irgendwann über Buhnensteine geschlurrt oder. Und dass ihr das Vorfach, das ihr immer noch an der Hauptschnur geknüpft habt, natürlich auch wegschmeißt und neu macht. Das muss ich, glaube ich, nicht extra erwähnen. Aber ich wollte noch was zur Schnur sagen. Ich empfehle euch, stellt euch die Frage kritisch. Hat es im letzten Jahr mit der Schnur gepasst und gut funktioniert oder nicht? Dabei geht es insbesondere darum, wir sprechen ja beim Zanderangeln von geflochtener Schnur, war die Schnurstärke in Ordnung oder habe ich zum Beispiel zu dünn oder zu stark, also zu dick gefischt? Das merkt ihr insbesondere dann, wenn ihr in der Ströme oder bei starkem Wind fischt. Dicke Schnur, also zu dicke Schnur, neigt dazu, entweder einen Schnurbogen in der Luft, also im Wind, durch den Wind zu produzieren, weil natürlich die Angriffsfläche durch den höheren Querschnitt größer ist. Und zu dicke Schnur neigt dazu, unter Wasser starken Versatz zu haben, weil natürlich, ja, wie schon sagte, der Querschnitt größer ist. Das heißt, die Strömung einen großen Angriffspunkt auf die Schnur hat und damit zu einem Köderversatz führen kann. Zum Thema Schnurwahl gab es mal einen Short hier. Ich möchte das Wichtigste dabei sagen, so dünn wie möglich und so dick wie nötig, gerade bei geflochtener Schnur. Denn genau diese Themen, Wind, also Schnurbogen und Strömungsversatz, hängen ganz klar davon ab, wie dick die Schnur ist. Wenn ihr zu dick fischt, weil ihr den dicken Fisch erwartet, haha, dann kann es passieren, dass ihr keine gute Köderkontrolle mehr habt. Also lieber dann einen Tick runter. Stellt euch diese Frage, hat das gepasst von der Schnurstärke? Und die zweite Frage, die ihr euch stellen könnt, ist, achtfach oder vierfach geflochtene Schnur? Vierfach geflochtene Schnur ist in der Regel deutlich robuster als achtfach geflochtene Schnur. Dafür ist achtfach geflochtene Schnur aufgrund des sehr runden Querschnitts, den diese Schnur hat. Es sind eben 8 Fasern miteinander verflochten und nicht nur 4. Bei 4 Fasern, die miteinander verflochten sind, hat man so eine Wellenbewegung im Querschnitt, also praktisch in der Schnur. Bei achtfach geflochtener Schnur hat man einen sehr runden Querschnitt. Dadurch lässt sie sich besser werfen, weil sie sowohl beim Ablauf von der Spule als auch in den Rutenringen weniger Widerstand hat. Also sowohl dem einen wie auch dem anderen weniger Widerstand entgegensetzt und damit ist die Flugweite etwas höher. Vierfach geflochtene Schnur ist aber robuster. Das heißt, bei einer achtfach geflochtenen Schnur kann es sehr schnell passieren, dass 1 oder 2 von diesen Fasern reißen oder beschädigt sind. Und dann ist die gesamte Integrität der Schnur an der Stelle in Frage gestellt. Das passiert bei vierfach geflochtener Schnur, weil die Fasern dicker sind, eher weniger. Dafür kann man sie nicht so weit werfen. Und da müsst ihr euch die Frage stellen, ach ja, bevor wir uns die Frage stellen, natürlich kostet vierfach geflochtene Schnur auch nur deutlich weniger als achtfach geflochtene Schnur. Das alles im Hinterkopf. Stellt euch dann doch mal die Frage, naja, vielleicht probiere ich diese Saison mal vierfach geflochtene Schnur aus, weil ich die letzte Saison immer achtfach geflochtene genutzt habe. Probiert es aus, vielleicht habt ihr noch eine zweite Rolle da und wechselt es einfach. Macht das eine mal achtfach, das andere mal vierfach. Jetzt zum Saisonauftakt ist die beste Möglichkeit, das einfach mal zu ändern, weil ihr sowieso von null einmal neu hochfahrt. Und ich kann euch empfehlen, keine Scheu, mehr ist nicht besser. Achtfach ist nicht immer zwangsläufig besser, nur weil es achtfach ist. Vierfach ist auch in der Regel eine sehr gute Schnur. Und vielfach sind die Unterschiede, gerade was das Wurfverhalten angeht, für den normalen Otto-Normal-Angler zu vernachlässigen. Und da kann es sich dann auch monetär lohnen, mal eine vierfach geflochtene drauf zu packen. Vor allem, wenn man viel an den Buhnen fischt, wo man A, sowieso nicht so weit wirft und B, wo man das Risiko, dass die Schnur immer mal wieder über die Buhnensteine schlurrt, relativ groß ist. Da ist die Vierfache sogar besser als die Achtfache. Und das Gleiche, die gleiche Überlegung, außer dass es halt nicht verflochten ist, könnt ihr auch beim Vorfachmaterial anstellen. Fluorocarbon, klar, ist gesetzt. Länge 1,5–2 Meter, manchmal auch nur 1 Meter, das müsst ihr euch selber entscheiden. So in der Größenordnung von 1,5 Metern plus minus ist sicherlich in Ordnung. Aber hier kommt es auch wieder dann auf die Dicke an. Dick heißt mehr Versatz, jetzt weniger durch den Wind als mehr durch die Strömung. Dick heißt potenziell dann eben doch sichtbarer unter Wasser. Dick heißt aber auch robuster. Und was am ehesten im Kontakt zu Steinschüttungen kommt und dann dort zum Schnurbruch führt, ist das Vorfach. Und da kann es halt sinnvoll sein, dann doch eher dick zu fischen. Gleichwohl ist dünner besser, weil unauffälliger und von den Flugeigenschaften ein bisschen besser. Das müsst ihr euch wirklich dann mal überlegen. Seid ihr zufrieden mit eurem dicken Vorfach, 25er oder 30er? Dann nutzt es, macht's weiter. Ihr müsst nichts ändern, was gut ist. Aber wenn ihr das Gefühl habt, da kann man noch was tun und ich möchte es vielleicht auch einfach mal ausprobieren, dann geht ihr auf 25, 22er, 20er runter. 20er vielleicht nicht wenn ihr auf Zander fischt, aber dann geht ihr runter. Weil die Eigenschaft der Bissfestigkeit, wie ihr sie beim Hechtangeln habt, weswegen ihr zum Beispiel Hartmono oder auch Stahlvorfach verwendet oder eben dickes, sehr dickes Fluoro, braucht ihr beim Zander nicht. Und gerade in Hamburg habt ihr kaum eine messbare Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Fehlbiss oder ein, ja, Fehlbiss ist es ja nicht, ein Biss eines verirrten Hechtes auf eurer Montage habt, denn die gibt es eigentlich hier im Hamburger Bereich kaum noch, sodass sie eigentlich kein Risiko darstellen. Und wenn ihr schon dabei seid, euer Tackle zu prüfen, dann stellt euch die Gewohnheitsfrage. Könnt ihr euch zu allem, was ihr benutzt, Rute, Rolle, mit allen Eigenschaften, also auch Länge, Steifigkeit, also Wurfgewicht, Rollenkapazität und Größe, aber eben auch zur Schnur, also Hauptschnur und Vorfach, könnt ihr euch zu all diesen Aspekten die Frage beantworten, warum ihr das nutzt, dann ist es in Ordnung. Wenn ihr aber sagt, naja, habe ich immer so gemacht, weil ich es gewohnt bin, dann empfehle ich euch, denkt mal drüber nach. Vielleicht kommt ihr ja doch noch darauf, dass das eine oder andere dann mal auf den Prüfstand gehört und es für eine Alternative einen benennbaren Grund gibt. Die Gewohnheitsfrage ist gerade beim Saisonauftakt etwas, was man sehr gut mal stellen kann, um einfach auch mal liebgewonnene Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Denn nur weil es immer so gemacht hat, heißt es nicht, dass es immer richtig war. Oder heißt es nicht, dass es immer noch richtig ist. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich der Ködercheck. Fangt einfach mal damit an, darüber nachzudenken, welchen Köder habe ich in der letzten Saison eigentlich am liebsten gefischt? Welcher hat sich besonders bewährt? Und dann die Frage, warum ist das so? Also könnt ihr euch erklären, warum genau dieser Köder Länge, Material, Farbe, Schwimmverhalten, warum genau dieser Köder funktioniert hat? Super, dann fischt ihn weiter. Never change a running Köder, denn das Ding funktioniert ja offensichtlich. Habt ihr genug davon? Also habt ihr ein, zwei Pakete, dass wenn ihr einen Abriss habt, schnell nachrüsten könnt? Was gerne mal passiert ist, dass es auch diesen Köder gar nicht mehr gibt. Also, dass er eingestellt wurde, sowas hatte ich auch schon vor einigen Jahren. Und dann bin ich durch die Angelläden getingelt und habe Pakete von den Dingern vom Grabbeltisch gekauft. Ich fand ihn super, ich habe damit super gefischt, andere offensichtlich nicht, sonst wäre er nicht ausgelistet worden. Wenn ihr so einen Köder habt, für euch funktioniert er und das ist das einzige objektive Kriterium. Der Köder funktioniert für euch. Und ihr seht, oh, den gibt es aber jetzt nicht mehr oder den wird es nicht mehr geben oder der ist irgendwo in einer Ramschaktion bei den Online-Versendern, dann besorgt euch davon so viel, wie ihr begründen könnt, wie ihr bekommen und begründen könnt, legt euch den hin. Nicht zu viel, die werden mit den Jahren auch schlecht. Aber so, dass ihr sagt, naja, die nächsten drei Saisonen bekomme ich damit schon gut über die Runden. Denn die Fängigkeit von Ködern ändert sich auch mal. Komischerweise. Woran liegt das? Es liegt an euch und es liegt an den Fischen. Also, die Fische haben schon viel gesehen. Die Fische reagieren vielleicht auch anders, weil sich ihr Beuteschema geändert hat mit den Jahren. Und ihr führt Köder ganz natürlich immer mal etwas anders. Also ihr entwickelt euch in der Köderführung weiter. Und dann funktioniert ein Köder plötzlich nicht mehr richtig. Also legt euch nicht die 30 Pakete dahin, sondern legt euch so viele hin, dass ihr sagt, okay, die nächsten ein, zwei Saisonen komme ich damit durch, vielleicht auch drei. Und dann wird es halt was Neues geben müssen. Also habt ihr genug davon, funktionieren die. Und die, die ihr habt, gerade die aus den letzten Saisonen, schaut sie euch bitte genau an, ob sie noch gut sind. Das Zeug ist Gummi, im Regelfall mit Weichmacher, im Regelfall aus China. Auch wenn Japan draufsteht, kommt alles aus China. Das Zeug ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass es 10 Jahre vor sich hin bütschert, sondern die Dinger sind darauf ausgelegt, dass sie 1, 2, 3 Jahre gut funktionieren und dann werden sie spröde. Dazu kommt, es gibt bestimmte Köder, die sich mit anderen nicht vertragen. Ich möchte keine Marken nennen, das ist also auch bei der typischen China-Ware so, dass sich Köder A nicht mit Köder B verträgt. Das muss man selber rausbekommen, weil es sagt einem keiner, weil unterschiedliche Weichmacher da drin sind. Und dann irgendwann verflüssigt sich der andere Köder, das ist ganz merkwürdig. Oder es gibt natürlich auch, und die möchte ich euch in diesem Zusammenhang ganz stark ans Herz legen, Köder, die Weichmacher, also Phthalat, frei sind, beziehungsweise die aus Materialien sind, die komplett anders sind als das, was man in China so bekommt. Diese Köder werden im Regelfall nicht gemeinsam mit weichmacherhaltigen China-Ködern gelagert. Das Zeug macht aus den nachhaltigen, umweltfreundlichen Ködern Suppe. Deswegen schaut euch das einmal an, guckt in eure Köderboxen, sind die Köder noch in Ordnung? Funktionieren die noch? Sind die spröde? Und natürlich habt ihr auch immer mal wieder Köder, die ihr schon dreimal benutzt habt, dann wieder abgezogen habt, einfach so in die Köderbox gepfeffert habt. Schmeißt die weg. Diese Dinger werden nicht besser. Die waren schon im Wasser, die waren der Sonne ausgesetzt, die hatten schon einen Köder, nein, die hatten schon einen Haken drin. Schmeißt die Dinger weg. Die werden nicht besser und sind nicht mehr tauglich eingesetzt zu werden. Aber guckt es euch an. Guckt die Dinger euch an. Und ich habe eben schon gesagt, checkt Alternativen. Also, wenn ein Köder gut funktioniert hat, müsst ihr nicht wechseln. Wenn ein Köder nicht gut funktioniert hat, solltet ihr wechseln. Und dann könnt ihr auch mal gucken, es gibt verschiedene Anbieter, vor allem deutsche Anbieter, die weichmacherfreie, chemiefreie Köder produzieren, die super sind. Denn es ist auch unsere Aufgabe als Angler, ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit, Naturschutz, Umweltschutz zu spielen. Ich will das hier gar nicht übermäßig vertiefen. Aber ob ihr Mikroplastik-Weichmacher-induzierte Gummidinger beim Abriss in der Natur lasst oder ob ihr Köder in der Natur lasst, die wenigstens weichmacherfrei sind und sich nach ein paar Jahren zersetzen oder ob ihr Köder in der Natur lasst, die sich nach einer Saison schon zersetzt haben. Ich finde schon, dass das einen Unterschied macht und dass das auch eure Verantwortung als Angler ist, zumindest zu prüfen, ob ihr damit vernünftig angeln könnt. Es soll ja keine Spaßbremse sein. Am Ende ist das, was wir an Eintrag an Blei oder eben Gummi, Mikroplastik in die Natur einbringen, wir als Angler, als Sportfischer, verschwindend gering. Also da muss man sich auch nicht übermäßig ein schlechtes Gewissen machen. Gleichwohl macht es schon Sinn, darüber nachzudenken, ob man nicht was tun kann. Und wenn man etwas tun muss oder etwas tun will, kann man ja auch mal in diese Richtung denken. Und ich habe eben schon gesagt, was nicht funktioniert hat, ersetzen. Bewahrt die Dinger dann aber auch nicht auf. Wenn Köder nicht funktioniert haben, entsorgt sie. Es macht keinen Sinn, euch damit zu belasten, dass diese Köder immer noch bei euch in irgendeiner Box im Angelkeller rumstehen. Wenn sie nicht funktionieren, funktionieren sie nicht. Wenn sie in 3 Jahren wieder funktionieren würden, sind sie schlecht. Also befreit euch von dem Ballast. Und das ist etwas ganz Wichtiges auch im Sinne eines State of Minds, wie man ans Wasser geht. Ballastfrei. Vertraut auf die 2 oder 3 Köder, die ihr habt. Und 2 oder 3 heißt auch 2 oder 3 unterschiedliche Farben vielleicht nur vom gleichen Köder. Vertraut auf diese Köder. Es ist viel wichtiger, dass ihr die Köder vernünftig führt, als was der Hersteller des Köders euch mit dem Köder versprochen hat. Und dann schmeißt das Zeug weg, das nicht funktioniert. Es belastet euch bloß durch seine schiere Anwesenheit. Ihr könnt übrigens auch mal die Frage stellen, wenn ich in der letzten Saison mit Gummi schlecht gefangen habe, grundsätzlich mit Gummi schlecht gefangen habe, vielleicht ist es mal Zeit, auf einen anderen Ködertyp umzusteigen. Wie wäre es denn mal mit Hardbaits oder eben auch mit Köderfisch? Vielleicht ist die Spinnfischerei, die klassische Spinnfischerei mit Gummifisch einfach nichts für mich. Auch das kann ja sein, was ich eben schon sagte. Letzten Endes ist es der Angler, der den Fisch fängt. Nicht der Köder, nicht der Haken, nicht die Schnur, nicht die Rute. Es ist der Angler, weil der Angler führt den Köder so, dass der Fisch animiert wird, auf den Köder zu beißen. Und wenn ihr einen Gummifisch nicht führen könnt, kann ja sein, vielleicht solltet ihr dann sagen, okay, ich gehe jetzt auf den Wobbler, ich mache ein Hardbait. Oder vielleicht ist auch das Ansitzangeln mit Köderfisch für mich besser geeignet als das Spinnenfischen, das Faulenzen mit dem Gummifisch. Stellt euch wieder die Gewohnheitsfrage. Stellt euch die Frage, warum mache ich das? Weil ich das immer schon gemacht habe? Schwache Antwort. Weil ich es benennen kann, weil ich die Gründe benennen kann, warum ich es tue? Gute Antwort. So, und was jetzt den Köder angeht, nochmal ein Aspekt, nicht zu unterschätzen, ist das Thema Haken. Wenn ihr einmal in eure Hakenkiste guckt, werdet ihr relativ schnell erkennen können, mit welchen Haken ihr gefischt habt und mit welchen nicht. Gerade Haken mit Bleiköpfen neigen dazu, wenn sie nicht benutzt werden, zu gammeln. Also gammeln nicht, sondern sie setzen Patina an. Das ist dann so ein weißes, grisseliges Zeug, was sich da drüber zieht. Wenn ihr davon eine ganze Menge bei euch in der Hakenbox habt, dann wisst ihr, dass ihr die nicht fischt. Warum fischt ihr sie nicht? Falsche Hakengröße, falsches Gewicht oder beides zusammen. Irgendwas stimmt nicht. stellt euch die Frage, warum stimmt es nicht? Und wenn ihr dann schaut, ihr habt irgendwo so ein, zwei Fächer in eurer Hakenbox, die gähnende Leere aufweisen, wo noch so einer so drin liegt. Das sind die Haken, mit denen ihr fischt. Klassischerweise bei uns sind das so 3040er, 18, 21 Gramm. Die Dinger sind die, die man klassischerweise fischt. Alles, was schwerer ist, eher selten. Alles, was größer ist, noch seltener. Alles, was leichter ist, alles, was kürzer ist, macht wenig Sinn. Das ist dann sehr grenzig. Also da muss man schon genau wissen, was man tut. Und im Regelfall ist man auch nicht sehr erfolgreich damit. Also, wenn ihr die beiden Kriterien identifiziert habt. Das eine ist, das sind die, die ich nicht nutze, dann lasst sie zu Hause. Vor allem, wenn sie so angelaufen sind. Ich weiß nicht, ob die dann noch wirklich gut funktionieren oder ob die sich dann auch teilweise schon wieder zersetzen. Und die Fächer, die leer sind, die füllt ihr auf. Und wenn da noch zwei, drei Haken drin sind, übrigens teilweise vielleicht sogar noch auf den Gummifisch gezogen, schaut euch die Haken nochmal genau an. Sind die immer noch messerscharf? Sonst schärft sie nach. Oder entsorgt sie und ersetzt sie durch was Neues. Haken sind das, was euch die Sicherheit im Drill gibt. Wenn der Haken nicht funktioniert, könnt ihr keinen guten Anhieb setzen. Wenn der Haken nicht funktioniert, habt ihr keine gute Kontrolle über den Fisch. Deswegen sollte es da keine zwei Meinungen geben. Und auch hier wieder die Gewohnheitsfrage. Warum nutze ich dies und dies nicht? Habe ich immer so gemacht? Schwache Antwort. Weil das nicht funktioniert, weil... Gute Antwort, aussortieren. Weil das funktioniert, weil... Gute Antwort, eher nochmal aufstocken. Kommen wir nun zum dritten Bereich und das ist die Ausrüstung. Da müsst ihr mal gucken, im Grunde, was sind eure Vorgaben. Wir haben in Hamburg ein paar Verschärfungen gehabt, zum Beispiel gummierte Kescher sind mitzuführen und zwar der Situation angepasst gummierte Kescher. Also üblicherweise, wenn du auf der Buhne stehst, ein vernünftig großer Unterfangkescher. Wenn du im Hafen stehst, ein Spundwandkescher, gummiert. Und es ist eine Abhakematte mitzuführen. Wenn ihr das habt, alles prima, aber ihr müsst es auch mitnehmen. Im Angelköller nützt es euch nichts. Wenn ihr unsicher seid, ob ihr alles habt, was ihr braucht, schaut ins Gesetz, lest die einschlägigen Angelforen oder noch viel besser, geht ins Angelgeschäft. Der Angelladeninhaber wird euch sagen können, was ihr in Hamburg für die Fischerei braucht und es mit Freuden euch auch verkaufen. Das ist aber, klingt jetzt lustig, aber das ist wichtig. Es wird viel intensiver in Hamburg kontrolliert als noch vor ein paar Jahren. Und es kostet Geld. Teilweise, es kostet sogar den Fischereischein, je nachdem, was ihr da gemacht habt, wenn ihr diesen Krempel nicht dabei habt. Also nehmt ihn mit. Das, was Vorschrift ist, müsst ihr bitte auch mit ans Wasser nehmen, sonst verhaltet ihr euch nicht regelkonform. Weiterhin checkt bitte mal, wie es aussieht mit notwendigem Zubehör. Also was ihr sonst noch braucht. Messer, Totschläger, Hakenlöser zum Beispiel. Wie sieht es aus mit einer Schere? Wie sieht es aus mit einer Spule mit Vorfachmaterial? Vielleicht auch unterschiedliche Stärken, damit man mal so eins gegen das andere tauschen kann. Das ganze Kleinmaterial. Es ist nichts doofer, wenn man die Schere nicht findet und man immer eine neue Montage draufbauen muss. Es ist ganz lästig, wenn man zu wenig Kleinmaterial hat. Wenn genau dieser Karabiner fehlt, den man jetzt braucht, wenn genau dieser Wirbel fehlt, das ist alles unnötig, wenn man vorher drüber nachgedacht hat und ausreichend Ersatz besorgt hat. Guckt euch also euer Kleinmaterial an, guckt euch an, was ihr sonst so an Werkzeugen habt. Und PSA, persönliche Schutzausrüstung. Also, ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber Pflaster und Desinfektionsmittel. Es ist eine absolute Freude, sich einen Haken in den Finger zu rammen, selbst wenn man ihn sofort wieder rausbekommt und dieser Siff, der an diesem Haken hing, dann anfängt, da so richtig schön Halligalli zu tanzen in deinem Finger und eine schöne Entzündung reinzubringen. Es ist nicht angenehm. Das Sift ist ärgerlich, tut weh und im Zweifel landet ihr im Krankenhaus. Deswegen nehmt Desinfektionsmittel und Pflaster mit und wenn es dann mal passiert ist und ihr den eben auch rausbekommt, den Haken, macht's schön sauber, macht Desinfektionsmittel drauf, also Jod oder irgendetwas, und ein Pflaster drumherum. Da gibt es auch diese Wickelpflaster, diese blauen Rollen, die man einfach ohne Kleber so drumherum wickeln kann. Kann man auch machen, alles prima. Irgendwas, was die Wunde schließt und desinfiziert. Denkt auch an so etwas Banales wie Autan, wie eine Zeckenkarte oder so etwas, oder auch so eine Salbe wie Finestil oder so. Es ist ja nicht so, dass ihr nur Urban Fishing betreibt. Wenn ihr euch in einer typischen Buhnensituation an der Elbe bewegt, dann geht ihr da auch mal durchs hohe Gras. Und Wasser zieht Mücken an, weil sie dort brüten. Na, brüten heißt es ja nicht, weil sie dort aufwachsen, Kinderstube dort ist. Also, Autan hilft, dass man nicht aufgefressen wird. Und wenn man dann aufgefressen wurde, kann man ein bisschen was von der Salbe drauf tun, weil das ist nervig, wenn man zerstochen wird. Das kann ich euch tatsächlich sagen. Auch relativ simpel und gerne vergessen, Sonnenschutz. Schaut nach, ob die Sonnenmilch oder der Spray in eurem Rucksack noch in Ordnung ist. Und wenn nicht, nachkaufen. Und ich bin ein großer Freund von dem höchsten Sonnenschutzfaktor, den es gibt, 50er. Weil ihr seid einfach lange am Wasser. Und wenn ihr mit so einem 12er Sonnenschutzfaktor um die Ecke kommt, dann könnt ihr euch nach 10 Minuten nochmal eincremen und irgendwann wird es dann auch gefährlich. 50er hält da ein bisschen länger und schützt ein bisschen besser. Aber auch da, eine Mütze tut's auch oder ein Hut oder irgendwas. Nur besorgt euch Sonnenschutz, wenn ihr es nicht schon habt und steckt es euch einfach in euren Angelrucksack. Mit Autan, mit Zeckenkarte, mit Pflaster, mit Desinfektionsmittel. Persönliche Schutzausrüstung. Total wichtig, wird aber gerne vergessen. Wie übrigens auch Taschentücher gerne vergessen werden. Und was sicherlich auch sinnvoll ist, so ein Streifen Kopfschmerztabletten und wenn ihr Allergiker seid, euer Antiallergikum. Weil es einfach irgendwann keinen Spaß mehr macht, wenn man die ganze Zeit niest. Und es kann passieren, wenn ihr da 3 Stunden, 4 Stunden oder auch 8 Stunden in der Sonne steht. Und ich rede jetzt nicht von einem Sonnenstich oder ähnlichem, sondern einfach nur von einer einseitigen Belastung eures Körpers mit einem hohen Konzentrationsfaktor, dass ihr Kopfschmerzen bekommt. Dass ich jetzt auf genug Trinken hinweise, ich glaube, das kann ich mir verkneifen, weil das hat ja nichts mit eurer Ausrüstung zu tun. Das ist wohl logisch, dass ihr euch genug Wasser oder andere Getränke mit ans Wasser nehmt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn man gerade im Sommer oder wenn man so eine drückende Wetterlage hat und relativ lange am Wasser ist, viel wirft und konzentriert fischt, dass man früher oder später Kopfschmerzen bekommt. Nehmt euch als Standard in euren Rucksack so einen Streifen Kopfschmerztabletten mit und ihr seid auf der sicheren Seite. Alles prima. Apropos Rucksack, ist der Rucksack noch gut? Oder ist da ein Riesenloch unten drin? Oder ist er versifft? Oder habt ihr am Ende der Saison vergessen, den Fisch rauszuholen? Das müsst ihr kontrollieren und im Zweifel kauft ihr euch einen neuen. Oder ihr juckt das Ding einmal unter die Dusche und macht's ordentlich sauber. Was ihr außerdem auf jeden Fall einmal noch prüfen solltet, ist, ob eure Papiere alle noch gültig sind. Habt ihr alle Fischereiabgaben bezahlt, die ihr zahlen müsst? Also, habt ihr grundsätzlich die Hamburger Fischereiabgabe bezahlt? Das geht ja nur relativ einfach. Einfach in den Angelladen gehen, 10 Euro auf den Tisch, dann habt ihr die fürs Jahr. Wenn ihr mit dem Boot fischt, habt ihr die Bootsangelerlaubnis der HPA. Über Sinn und Unsinn dieses Papiers müssen wir jetzt hier nicht sprechen. Habe ich an anderer Stelle schon getan. Aber ihr braucht es trotzdem. Ihr müsst es dabei haben. Wie sieht es denn aus mit anderen Papieren, zum Beispiel Angelerlaubniskarten? Ihr könnt ja zum Beispiel in Hamburg nicht die gesamte Elbstrecke befischen. Ihr braucht für bestimmte Abschnitte eine Angelerlaubniskarte des dort pachtenden Angelvereins. Die müsst ihr aber haben, die müsst ihr mitführen. Alles andere wäre Wilderei. Ihr fischt in einem fremden Gewässer, ohne dass ihr das Recht dazu habt. Nehmt das Zeug mit, also prüft es und habt es am Mann, es wird kontrolliert. Das gilt übrigens auch für die Fischereigewässer eures eigenen Angelvereins. Da ändert sich auch immer mal wieder was. Es kommt schon mal vor, dass ein Fischereigewässer eines Angelvereins nicht mehr weitergepachtet wird. Wenn ihr dann da fröhlich hingeht und sagt, naja, da habe ich ja immer geangelt, schon seit 30 Jahren angel ich da angel ich jetzt auch noch 30 Jahre, das ist aber gar nicht mehr von eurem Angelverein gepachtet, dann begeht ihr Wilderei. Und das solltet ihr nicht tun. Also auch darüber informiert ihr euch bitte vorher. Das ist jetzt für die Zanderangelei in Hamburg nicht unbedingt so relevant, weil wir da eigentlich hauptsächlich über Hafen und über die Elbstrecke sprechen. Aber auch da können sich Pachtverhältnisse durchaus mal geändert haben. Nicht in Hafen, das ist alles frei, aber gerade auf der Südseite der Elbe zum Beispiel haben wir überwiegend gepachtete Bereiche der Elbstrecke. Hat sich da was geändert? Das müsst ihr checken. Denn sonst in der Kontrolle wird's unangenehm. Ein 5. Bereich betrifft nicht alle, ist aber auch nicht ganz unwichtig und das ist das Thema Boot. Seid ihr Bootsangler? Wenn ihr Bootsangler seid, und es gibt ja immer mehr Bootsangler hier in Hamburg, das ist irgendwie so eine Ausweichsbewegung, dass einfach der Hafen komplett zugemauert wird und man nicht mehr ans Wasser kommt so richtig. Also wenn ihr Bootsangler seid, ist Standard eigentlich, was ihr unbedingt machen müsst, lasst mal einmal das Boot mindestens alle 2 Jahre von einem, der sich damit auskennt, durchgucken. Also Wartung und Service. Ölwechsel, wenn es halt ein Viertakter ist. Die Hydraulik einmal anschauen, wenn ihr irgendwie sowas wie eine Hydraulik habt. Die Steuerung, wenn ihr eine hydraulische Steuerung habt. Die Zündkerzen einmal checken, ob noch alles ist. Vor allem, wenn ihr zum Saisonende das Gefühl habt, irgendwas läuft nicht rund, dann bringt ihr das Boot, bevor ihr es ins Wasser schmeißt, einmal zum Service und lasst es durchgucken. Was ist mit euren Systemen, die ihr an Bord habt? Echolot, Bugmotor. Funktionieren die Batterien eigentlich noch? Oder sind die Batterien jetzt 20 Jahre alt? Das heißt, der Bugmotor hat nur noch eine Lebenszeit von 1 Stunde und danach sind die Batterien leer. Das macht ja keinen Spaß. Dann müsst ihr vielleicht einmal die Batterien tauschen. Was ist mit dem Echolot? Habt ihr die Systeme, also die Software-Systeme mal upgedatet? Auch dafür gibt es ja meistens Online-Updates. Was ist mit Kartenmaterial? Habt ihr das aktuelle Kartenmaterial heruntergeladen, wenn ihr einen Kartenplotter habt? Auch das haben viele auf dem Boot. Nicht nur ein Echolot, sondern eben auch ein Kartenplotter. Das sind so Dinge, an die man denken sollte, bevor man in die Bootssaison startet. Weil es einfach lästig ist, wenn man raus möchte und das Boot steht in der Werkstatt. Macht es also vorher, wenn ihr sowieso nicht mit dem Boot angeln könnt, dann seid ihr fit zum 1.6. Gut, der ist nur ein bisschen vorbei schon, aber dann seid ihr jetzt zum Saisonauftakt fit. Und denkt auch an den Trailer. Nicht jeder von euch hat ja einen Liegeplatz irgendwo. Das kostet Geld und ist auch in Hamburg gar nicht so leicht zu haben. Viele haben ihr Boot auf dem Trailer. Nur, wenn die Beleuchtung nicht funktioniert und der Reifen platt ist, bekommt ihr früher oder später Ärger mit der Polizei. Das solltet ihr auch vorher einmal checken. Passt das eigentlich noch? Funktioniert das eigentlich noch? Der Trailer ist ja auch regelmäßig im Wasser. Nämlich jedes Mal beim Slippen geht er einmal unter und kommt wieder raus. Wenn dann die Beleuchtung irgendwie oder die Verkabelung durch Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen ist, dann wird es halt blöd. Das kann man aber ja vorher einmal checken, ist ja kein so ein Riesenaufwand. Das soll es aber auch zum Thema Boot gewesen sein. Das ist nicht so relevant für alle, nur für ein paar von uns und von euch. Deswegen das nur, denkt dran, zur Saisonvorbereitung, zum Saisonauftakt gehört eben auch das Boot zu checken. Und jetzt kommen wir zu einem Bereich, der nichts mit diesen ordnungsbezogenen Kriterien zu tun hat, wo es also darum geht zu checken, ob alles in Ordnung ist, ob man etwas sortieren kann, aussortieren kann, nachkaufen muss, sondern jetzt geht es darum, dass ihr euch vielleicht mal vor dem Saisonauftakt Gedanken macht, was wollt ihr in dieser Saison eigentlich erreichen? Wollt ihr überhaupt etwas erreichen? Also, es kann natürlich sein, und das ist völlig legitim, dass ihr sagt, nö, ich möchte einfach nur 5-mal, 6-mal oder 10-mal raus, für einen halben Tag oder einen Tag und einfach nur auf Zander angeln und gucken, was passiert. Völlig in Ordnung. Auch das ist ein Ziel. Natürlich müsst ihr einplanen, wie ihr das hinbekommt, dass diese 5, 6 oder 12 Mal auch wirklich funktionieren. Aber gut, das werdet ihr schon hinbekommen. Aber es kann ja auch sein, dass ihr sagt, so, ich bin jetzt in diesem Angelverein neu. Oder ich habe das erste Mal die Angelerlaubniskarte für Strecke XY. Und die möchte ich jetzt in dieser Saison intensiv checken. Ich möchte wissen, wo steht der Fisch und wie fange ich den Fisch. Das ist eine Zielvorgabe für sich selber, die natürlich mit Leben gefüllt werden muss, wo ihr ein bisschen strategisch drangehen müsst und selber für euch entscheiden müsst, mein Ziel ist das, das, das und das, diese Strecke möchte ich kennenlernen oder. Mein Ziel ist der erste Ü90-Zander, mein Ziel ist überhaupt einen Zander zu fischen, mein Ziel ist konstant jedes Mal einen Zander zu fangen. Und wenn ihr euch damit auseinandersetzt, vorher, könnt ihr einen Plan machen. Und ein Plan ist unglaublich wichtig, vor allem, wenn es dann mit dem Schneidern losgeht. Da habe ich auch mal einen Podcast gemacht vor einigen Monaten, Schneidertage beim Angeln, wo es genau darum geht, auch mal zu sagen, okay, ich habe einen Plan und ich halte mich daran, beziehungsweise wenn der Plan nicht funktioniert, dann ändere ich ihn, dann habe ich einen Plan B. Und halte mich nicht sklavisch daran und gehe immer bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, folge ich diesem Plan, der nicht funktioniert. Und diese Zielvorgabe für euch selber, also die Ziele, die ihr euch definiert für die Saison, müsst ihr mit Leben füllen, müsst ihr für euch mit einem Plan unterfüttern, an den ihr euch dann aber auch haltet. Das soll es jetzt auch gewesen sein zum Thema Saisonauftakt auf Zander, natürlich ein bisschen aus Hamburger Sicht. Ich hoffe, ihr könnt den ein oder anderen Tipp nutzen, den ich euch gegeben habe, um mehr Erfolg in dieser Saison zu haben oder besseren Erfolg oder einfach nur mehr Spaß in dieser Saison zu haben, weil ihr die Saison einfach vernünftig vorbereitet habt. Ich denke, Am Ende geht es darum, Angeln muss Spaß machen, Angeln soll Spaß machen. Und der Fisch kommt dann, wenn man sich nicht allzu blöd anstellt und so ein bisschen weiß, was man tut, früher oder später auch von alleine. Insofern wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns am Wasser und hören uns in der nächsten Episode bei Mojo Fishing.
Mehr von Mojo Fishing unter mojofishing.de.